Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es ein kleines Update zu den Conference Finals. Wir beginnen im Westen, in der Western Conference. 1:1 stand es zwischen den Dallas Stars und den Edmonton Oilers. Es ging nach Kanada und in Edmonton hat man natürlich gehofft, dass die Mannschaft dann zu Hause einen richtig guten Start hat und mit den Zuschauern im Rücken dann ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern kann. Und genau das ist auch passiert, zumindest zum Anfang der Partie. Die Oilers kommen raus, ja, wie aus der Kanone geschossen, so ungefähr. Zach Hyman mit seinem 13. Playoff-Tor nach kurz über 2 Minuten. 5 Minuten später Connor McDavid mit einem Tor. Es steht 2:0 nach 7 Minuten und 37 Sekunden. Die Oilers sind das absolut dominierende Team. Sie sind einfach, ja, super präsent, haben Torchancen, 6:2 hochkarätige Torchancen. Der Corsi-Wert ist bei knapp 70%. Und im Grunde war es so, sie hatten dann noch eine Riesenchance, auch unter anderem durch McDavid. Und da ist es dann so gewesen, wenn sie da das dritte Tor machen, dann hatte man so das Gefühl, dann ist diese Partie entschieden. Man konnte sich auch irgendwie kaum vorstellen nach diesen ersten 20 Minuten, dass die Dallas Stars in der Partie, ja, zurückkommen vielleicht, aber dass sie sehr gut zurückkommen. Aber genau das ist passiert. Das zweite Drittel war im Grunde die Umkehr des ersten Spielabschnitts. Plötzlich waren die Dallas Stars das absolut dominierende Team, haben innerhalb von 3 Minuten und 3 Sekunden ausgeglichen. Erst war es Jason Robertson mit 2 Toren, beide direkt vorgelegt von Robert Hintz, der in Spiel Nummer 3 zurückgekehrt ist, der Center Nummer 1, Liniencenter der Dallas Stars, sehr, sehr wichtig fürs Spiel. Der hat ihnen gefehlt in den ersten beiden Partien, war ja verletzt gewesen, dann ab Spiel 4, meine ich, von Runde 2. Und er war jetzt wieder mit dabei und das hat man gemerkt, er war sehr, sehr wichtig dort. Einmal natürlich aufgrund der defensiven Matchups, aber auch aufgrund seiner Offensivfähigkeiten. Zum einen, er ist ja auch jemand, der durchaus mal 30 Tore die Saison machen kann, aber er kann auch seine Linien Spieler einsetzen. In dem Fall war es Jason Robertson, der ja auch bisher nicht so großartige Playoffs hatte. Aber der hat sich da, ja, so ein bisschen freigeschwommen in dem Spiel. Dann Wyatt Johnston legt doch einen nach. Es steht 3:2. Da waren 9 Minuten und 8 Sekunden gerade mal rum. Es gab noch ein Breakaway für die Dallas Stars. Da wäre im Prinzip dann so wie im ersten Spielabschnitt vielleicht das 3:0 das Entscheidende gewesen wäre für die Edmonton Oilers, so wäre dieses 4:2, denke ich, im zweiten Spielabschnitt schon fast die Vorentscheidung gewesen aus Sicht der Dallas Stars. Da hat Jeff Skinner gehalten, also ich würde sagen, so bis zum Ende des zweiten Drittels, da sollte man ihm keine wirklichen Vorwürfe machen. Und durch diese Parade bleibt es eben bei 3:2 und Adam Henrik gelingt der Ausgleich. Auch er, jemand, der ja gefehlt hat zwischendurch, jetzt auch wieder mit dabei. Und es geht mit 3:3 in den Schlussabschnitt und im Grunde müssen sich beide Teams so ein bisschen vorwerfen lassen, dass sie ihre dominanten Drittel nicht dafür genutzt haben, diese Partie in ihre Richtung zu entscheiden. 3:3 letzte Drittel ist natürlich sehr, sehr knapp dann und ja, beide Teams hatten Chancen im letzten Spielabschnitt, aber die Dallas Stars sind dann das Team gewesen, was sich die Führung erstmal, ja, erspielt hat, ergaunert hat vielleicht so ein bisschen, denn Jason Robertson hat den Puck schräg außen an der Bande, im Grunde, oder nicht ganz an der Bande, aber im Grunde eigentlich fast eine tote Szene, da hat er kaum einen Winkel, etwas zu machen, geht dann so ein bisschen Vorhand, Rückhand, deutet an, dass er irgendwie Five-Hole gehen will bei Stuart Skinner, habe ich vorhin schon wieder Jeff gesagt, Mann, furchtbar, also bei Stuart Skinner und der reagiert, geht nach unten und was er eben falsch macht ist, er lässt am Pfosten einen kleinen Winkel. Jason Robertson geht unter die Torlinie und schießt dann von hinten, ja, in eine Lücke rein zwischen Pfosten, Schoner, Schlittschuh und der Puck prallt dann ins Tor hinein. Das Hattrick-Goal von Jason Robertson. Also auch wieder sowas, ne? Gibt es ja häufig. Torjäger trifft nicht, hat eine Krise sozusagen und dann plötzlich ein Tor und zack, 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 kommen die nächsten Tore. Und das ein sehr, sehr wichtiges Tor. 4:3 für die Dallas Stars. Die Oilers machen natürlich Druck. Aber letzten Endes ist es dann Miro Heiskanen mit einem Empty-Net-Goal, der den Dallas Stars diesen Sieg sichert. Und wie gesagt, nach dem ersten Drittel sah es überhaupt nicht so aus, als ob die Stars in irgendeiner Form nochmal was mit dem Spiel zu tun haben. Aber sie sind eben ein Team, was extrem gut einfach auch ja, ruhig bleibt, was nicht sich rausbringen lässt, was einfach auch viel, viel Veteranen hat, viele, viele Veteranen hat, viel Seriosität hat, einfach dann auch kleine Dinge macht und was auch immer Pete DeBoer da im ersten, in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Drittel gesagt hat, das hat funktioniert. So, dann gab es natürlich jetzt Diskussionen in Edmonton, ob Skinner jetzt noch der Richtige ist, ob sie da vielleicht wieder, wie dann auch in der Runde vorher mit Pickard, dann ein, zwei Spiele bestreiten sollten, aber Knobloch hatte sich da relativ früh dann auch festgelegt, dass er seinen Stammtorhüter in der Kiste lässt und damit gingen dann die Oilers in Spiel Nummer 4 natürlich mit extrem viel Druck, denn ein 1:3 gegen die Dallas Stars, das kannst du dir kaum leisten, drei Partien hintereinander dann zu gewinnen, das wird dann schon, gewinnen zu müssen dann ja auch, das wird dann schon extrem schwer und dementsprechend glaube ich, war da ja schon sehr, sehr viel auf dem Spiel für die Edmonton Oilers und wenn Spiel Nummer 3 perfekt losging, dann muss man sagen, dass Spiel Nummer 4 absolut grottenmäßig begann für die Edmonton Oilers. White Johnston nach nicht einmal einer Minute mit dem 1:0. Esser Lindell legt nach. Da waren 5:29 gespielt und da muss ich ganz ehrlich sagen, war es auch wieder so, das ist auch so eine Szene und Phase im Prinzip. Fällt da das 3:0 für Dallas, sage ich jetzt mal, ist die Serie durch. Denn davon glaube ich nicht, dass die Edmonton Oilers sich davon noch einmal erholt hätten. Aber wie gesagt, wir hatten eine ähnliche Situation. Genauso ein Hin und Her eben dann auch in Spiel Nummer 3. Und so wie in Spiel Nummer 3 die Dallas Stars dann zurückgekommen sind nach einer sehr, sehr guten Anfangsphase des Gegners, sind es jetzt die Edmonton Oilers, die da extrem gut reagieren. Und bei den Torschutz muss man eben sagen, sie bekommen dann auch dieses, ich habe es vor der Serie Additional Scoring genannt, Ryan McLeod mit seinem allerersten Playoff-Tor, Corey Perry mit seiner ersten Vorlage, Darnell Nurse, der viel kritisierte, mit einer Vorlage, 2:1, nur noch sehr, sehr wichtiger, extrem wichtiger Treffer, auch finde ich, dadurch, dass er eben von diesen Spielern erzielt wurde, geht ja dann in dem Spiel auch nachher noch weiter, Evan Bouchard macht auch ein Tor noch, es steht 2:2 nach dem ersten Drittel und da mussten sich dann eben die Dallas Stars ärgern, dass sie diese Führung relativ schnell dann auch wieder hergeschenkt haben, dass sie eben nicht mit einer Führung in die Pause gegangen sind, so ein bisschen auch Zweifel sehen beim Gegner, das ist ihnen nicht gelungen und die Oilers haben dann in der Partie mit ja, zunehmender Spieldauer auch die Kontrolle übernommen für mich, hatten dann auch, finde ich, ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr, ja, auch diese Körpersprache, wo sie vermittelt haben, okay, hier, das ist jetzt unser Spiel, das holen wir uns jetzt, wir haben jetzt den Ausgleich geschafft, das gewinnen wir. Das hat dann relativ lange gedauert, bis sie dann die Führung erzielt haben. Interessanterweise ein Shorthander, Matthias Janmark war es dann, auch da wieder Additional Scoring. Einfach mal ein, zwei Tore von den anderen und dann können die Edmonton Oilers eben auch Spiele gewinnen, sehr, sehr wichtig, nach 14:31 und dann auch wieder diese kleinen ja, Momentum-Swings, beziehungsweise ob du dann das Tor nutzen kannst und noch einen drauflegen kannst, genau das gelingt den Edmonton Oilers. 50 Sekunden später, 51 Sekunden, Leon Dreiseitel mit seinem 10. Playoff-Tor, 4:2 und da war dann schon so, okay, haben sie richtig, richtig gut nachgelegt. Dallas versuchte dann natürlich nochmal alles, auch im Schlussabschnitt, aber Ekholm mit einem Empty-Net-Goal und das 5:2 für die Oilers. Sehr, sehr guter Sieg, finde ich, sehr, sehr guter Sieg, auch von der Moral her, wie gesagt, Körpersprache, Dieses Zurückkommen nach dem 0-2, eben nicht die Köpfe hängen lassen, eben nicht in vielleicht alte Muster verfallen, sondern da sich rausarbeiten, auch als Team rausarbeiten. Nicht nur, dass man dann das Gefühl hat, McDavid, Dreiseitel, dann vielleicht noch Bouchard, Ekholm, dass die fünf Ersten vielleicht mit Hyman zusammen, dass die dann diejenigen sind, die im Prinzip immer die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, sondern es waren da dann eben auch andere, die ihnen extrem geholfen haben, die dann dafür gesorgt haben, dass die Edmonton Oilers sich aus diesem Loch zu Beginn der Partie rausbuddeln und da eben entsprechend das Spiel gewinnen können. Also Stand 2-2. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, im Grunde ist wurscht für Dallas, ist nicht so schlimm. Ne? Heimrecht haben sie wieder bewahrt, kommen jetzt zurück nach Texas, können das Heimspiel bestreiten. Grundsätzlich alles richtig, aber was ich eben sagen muss, tendenziell waren in den beiden Spielen, wenn man sie jetzt zusammenfasst, die Oilers schon das bessere, das dominantere, das schnellere Team. Jetzt kann man da auch wieder sagen, naja, ist ja ein Heimspiel, kann auch aufgrund der Wechsel sein, dass sie da eben auch aufgrund der Zuschauerkulisse besser reinkommen, alles klar. Aber für Dallas fast wichtiger als jetzt diese Niederlage in irgendeiner Form ist, dass Chris Tanev sich verletzt hat und die Frage ist, wie schwer. Er hat einen Schuss geblockt, da ist der Puck hinten an den Schlittschuh ran, da ist ihm auch sein Schutz hinten abgeflogen und er ist nicht zurückgekommen, hat das letzte Drittel nicht absolviert und wer Chris Tanev kennt und seine Nehmerqualitäten auch kennt, der weiß, dass der nur dann nicht zurückkommt, wenn ihm wirklich etwas wehtut, beziehungsweise wenn er wirklich richtig verletzt ist. Pete DeBoer hat gesagt, fingers crossed, also meine Vermutung als Amateurmediziner ist, er hat entweder, wenn sie Glück haben, eine schwere Prellung, wenn sie Pech haben, hat er sich irgendwas gebrochen hinten am Fuß und ja, das ist jetzt das, was für die Dallas Stars sehr, sehr wichtig wird. Natürlich, klar, sie haben jetzt den Boost gehabt mit Hintz, aber Tanev, der wird schon jemand sein, der ihnen extrem fehlen würde. Ich habe es in den Runden vorher schon erwähnt, die Matchups gegen zum Beispiel Eichel, gegen den McKinnon und jetzt eben dann auch gegen Dreiseitel, gegen McDavid. Da ist er unfassbar wichtig. Aber auch das war ja ein Punkt, der bekannt war vor der Trade-Deadline. Er ist eben auch jemand aufgrund seiner Spielweise, der sehr verletzungsanfällig ist. Und genau das ist jetzt passiert. Blöder Zeitpunkt. Wie gesagt, für Dallas wäre es natürlich wichtig, dass er mit dabei bleibt. Für die Serie insgesamt, glaube ich, wäre es auch wichtig, denn ich finde es immer schön, wenn die Teams komplett sind und sich dann eben komplett da auch gegenüberstehen und dann wirklich das bessere Team gewinnt und das dann nicht durch Verletzungen beeinflusst ist. Aber so ist es nun mal. Auf der anderen Seite, ne, er hat den Schuss geblockt, hat sich da reingeworfen. Wenn er sich nicht verletzen möchte, darf er den Schuss dann eben auch nicht blocken. Von daher ist das, glaube ich, da auch alles ja, ganz passend. Also, Stand 2-2, eine Serie, die hin und her geht, von Drittel zu Drittel, teilweise von Minute zu Minute quasi, mit unterschiedlichen Phasen für die Teams. Sehr, sehr interessant. Auch jetzt mit mehr Toren, auch das ist ja so ein bisschen was. Die ersten waren nicht ganz so torreich, jetzt in Edmonton etwas mehr. Dallas wird sicherlich eher wieder weniger Tore haben wollen, ganz klar, die wollen keinen Shootout haben. Man muss aber auch sagen, bei Dallas, da muss jetzt auch wieder von den anderen was kommen. Da muss von einem Duchesne was kommen. Da muss von Ben Sagan. Robertson hat ein gutes Spiel gehabt. Johnston hat jetzt getroffen. Da muss halt ein Pavelski. Wo ist Joe Pavelski? Also da würde ich gerne wissen, ob der verletzt ist oder ob er einfach, ja, vielleicht auch jetzt, ob ihm vielleicht so ein bisschen jetzt auch die Kondition fehlt, ob man jetzt das Alter merkt. Im letzten Jahr war das bei Ryan Suter, den maskiert ja im Prinzip, will auch nochmal kurz auf die Eiszeiten gucken, den maskiert ja im Prinzip Pete DeBoer, aktuell jedenfalls. Und bei Joe Pavelski, schauen wir mal rein, der hat ja, 16,52 ist jetzt erstmal eine normale Eiszeit für das Spiel. Nö, da ist er auch vorne oder gut mit dabei bei den bei den Dallas Stars, ja, bei den Verteidigern, gut, das ist jetzt ein bisschen, kann man jetzt nicht ganz so werten. Ich habe jetzt hier Spiel Nummer 6 auf, das ist ein bisschen irreführend, weil da natürlich Tanev verletzt war. Ich suche mir hier nochmal einmal schnell Spiel Nummer 4 drauf. Ich suche mir jetzt einmal schnell Spiel Nummer 3 nochmal raus, um kurz auf die Eiszeiten zu gucken, ob man da vielleicht ein bisschen was auch ableiten kann, ob Pavelski da weniger hatte, ja, 14,34, gut, das war ein Spiel, wo sie geführt haben, auch da sieht das normal aus von der Eiszeit und da ist es eben so, dass normalerweise Patrick da die wenigste Eiszeit bei den Verteidigern hat, Tanev war derjenige, der jetzt in Spiel Nummer 4 die wenigste Eiszeit hat bei Dallas, natürlich aufgrund der Verletzung bedingt. Und ja, jetzt muss man mal abwarten, wie das da weitergeht und wie dann vielleicht auch Pete DeBoer sich da helfen kann. Ein kleiner Einwurf noch, das ist mir aufgefallen, als ich mir die Heatmaps angeschaut habe, der Serie zwischen den Dallas Stars und den Edmonton Oilers. Wenn man sich anschaut, wo die beiden Teams die Tore gemacht haben, bei Dallas ist das Ganze wirklich verteilt. Die haben auch mal Tore von weiter hinten, die haben Tore von etwas außen. Die Entfernung, Schussentfernung ist gefühlt, sagen wir mal, gut durchmixt. Sie haben natürlich auch ein paar Tore, die jetzt direkt vorne in der heißen Zone rund ums Tor gefallen sind, aber da ist viel Variabilität dabei. Jetzt kann man das positiv ausdrücken, erstmal aufgrund der Offensive, weil sie in der Lage sind, sich vielleicht auch von außen Möglichkeiten zu erspielen, weil sie in der Lage sind, die Verteidigung auseinanderzuziehen, weil sie dort eben dann auch Abschlüsse suchen. Das ist der positive Punkt für die Offensive. Der negative Punkt wäre, dass man sagt, die Edmonton Oilers kassieren Tore eben dann auch aufgrund des Goaltendings, die so normalerweise nicht kassiert werden sollten, weil sie da einfach schlechtes Goaltending bekommen. Ich glaube, es ist einfach eine Mixtur aus beiden so ein bisschen. Was ich aber viel extremer finde, ist die Heatmap der Edmonton Oilers beziehungsweise die Positionen, aus denen sie die Tore erzielt haben. Im Grunde, die sind alle unter dem Face-Off-Circle. Nicht ein Treffer weiter weg als der Face-Off-Circle. Da hat Dallas, glaube ich, 4 Tore schon mal von weiter weg. Und die sind alle in dem roten, hier ist jetzt dunkelblau, aber je nachdem, welche Heatmap ihr wählt, in dem roten und in dem heißen Bereich rund um den Torraum herum, also alle aus Nahdistanz. Nicht ein Treffer der Edmonton Oilers in dieser Serie ist weiter weg als der Face-Off-Circle. Das finde ich schon erstaunlich. Zum einen, also auch da wieder positiv, die Offensive kommt sehr, sehr nah dann auch ran, kann sehr, sehr nah abschließen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Dallas Stars müssten da einfach auch dann an der Stelle besser verteidigen, was sich natürlich so einfach sagen lässt. Wir kennen alle die Offensivspieler bei den Oilers, aber diese Diskrepanz ist wirklich extrem. Weiß ich nicht, ob das in anderen Playoff-Serien auch so ist, aber in der ist es schon sehr, sehr auffällig, dass die beiden Teams da aus unterschiedlichen Plätzen Tore erzielen. Damit gehen wir rüber in die Eastern Conference und da hatte ich ja dieses quasi Live-Spiel Nummer 3, wo wir einen Verlauf hatten, also sensationelles Spiel, 2-0, 2-4, 4-4, absolut dominant die Florida Panthers, aber sie schaffen es dann nicht im letzten Drittel oder zu Beginn der Overtime das Spiel für sich zu entscheiden und die New York Rangers sind dann als eiskalt. Alex Weinberg mit dem Siegtreffer in der Verlängerung und plötzlich lag New York dann vorn in der Serie mit 2-1, nachdem sie eben 2 Partien hintereinander gewonnen hatten in der Verlängerung und ihren perfekten Rekord auch in der Verlängerung behalten haben. Und ja, im Grunde muss man einfach sagen, die Serie war im Prinzip dann Shesterkin gegen die Florida Panthers, also. Und Florida war da auch zum ersten Mal im Grunde in den Playoffs stärker unter Druck. Ja, sie hatten gegen Boston das erste Spiel verloren, aber die Serie insgesamt war ja dann, nachdem sie dann 3-1 geführt haben, doch relativ deutlich und immer so, dass man das Gefühl hatte, Florida war jetzt nicht groß in Gefahr, da die Serie zu verlieren. Aber jetzt gegen die Rangers 1-2 zurück, wenn du dann in der Serie 1-3 zurückliegst, da habe ich ja auch erwähnt, im Westen, dann ist es schon sehr, sehr schwer, da nochmal zurückzukommen. Dementsprechend war Spiel Nummer 4 ein ganz, ganz wichtiges für die Florida Panthers, aber zumindest zu Beginn der Partie, da waren die New York Rangers das bessere Team, sind gut rausgekommen im ersten Spielabschnitt, hatten 4-1 Torchancen dort eben entsprechend in der Partie und da musste man sich schon vielleicht auch so ein bisschen Sorgen machen. Und die New York Rangers, aus Sicht der Florida Panthers und die New York Rangers, die haben sich auch belohnt. Vincent Trocheck mal wieder, 8. Tor in den Playoffs, Powerplay-Tor 1-0. Dazu Panarin mit einem Punkt, auch er bisher sehr, sehr viel abgetaucht im Grunde. Adam Fox auch mit einem Assist, auch bei dem fragt man sich so ein bisschen, was ist da eigentlich los? Was fehlt da? Ist er verletzt? Was könnte da eben entsprechend auch der Grund dafür sein, dass er auch nicht ganz so dynamisch ist, wie man das vielleicht in der Vergangenheit gesehen hat. Und nach diesem ersten Spielabschnitt war es schon so, man musste eben bei den Panthers befürchten, da 1-3 in Rückstand zu geraten. Aber Sie sind ein Team, was auch immer wieder zurückkommt und in dem Fall im Mittelabschnitt wurden sie deutlich, deutlich besser. Erster Spielabschnitt, Corsi-Wert, ich mache die jetzt mal aus Sicht der Florida Panthers, 41,3%, also da die Rangers das bessere Team. Zweiter Spielabschnitt waren es dann 76,7% der Corsi-Wert, 7:0 hochkarätige Torchancen im zweiten Spielabschnitt für die Florida Panthers. Sam Bennett mit dem Ausgleich, Carter Verhaeghe mit einem Powerplay-Tor. Die Führung für die Florida Panthers 2:1 nach dem zweiten Spielabschnitt. Aber die Rangers, die haben ja vielleicht im Moment nicht die Produktion, zumindest zu dem Zeitpunkt, von einem Kreider, von einem Zibanejad, von Artemi Panarin. Aber Alexi Lafrenière, der ist richtig, richtig gut drauf in diesen Playoffs. Sein 7. Tor, er macht den Ausgleich früh zu Beginn im letzten Drittel. Trotzdem, der Corsi-Wert, wir hatten ja eben knapp 75%, der Corsi-Wert im letzten Drittel, der war 83% für die Florida Panthers. Sie hatten 8:2 Torchancen. Wenn man das erste Drittel wegnimmt und dann die Verlängerung mit dazu nimmt, die kommt dann nämlich auch, dann waren es 16:2 hochkarätige Torchancen für die Florida Panthers. Aber man muss dazu sagen, in dem Fall nach 60 Minuten waren es 15:2 Torchancen für die letzten beiden Drittel. Trotzdem haben die Rangers bei den zwei Torchancen auch noch ein Tor gemacht. Die haben aus ihren 6 Torchancen insgesamt, aus den 6 hochkarätigen Torchancen, 2 Treffer gemacht. Also unfassbar effizient, die New York Rangers. Und mit Shesterkin eben ein Torhüter hinten drin, der viel, viel, viel entschärft, der einfach sehr, sehr gute Paraden mit hat. Ja, und da war es dann so, dass es wieder in die Verlängerung ging. 2:2 war der Spielstand. Und bei den New York Rangers, da war Blake Wheeler mit dabei. Der war ja auch lange, lange Zeit verletzt. War dann ja auch immer wieder so ein bisschen die Diskussion, wann könnte er jetzt reinkommen. Jetzt war er dann mit dabei. Hedl war, meine ich, derjenige, der ausgesetzt hat, dann immer noch wieder mit auch Erschöpfungssymptomen da zu kämpfen. Und Blake Wheeler hat ein ganz gutes Spiel eigentlich gemacht, aber wie das dann so ist, in der Verlängerung gab es eine Szene, wo er dann ja im Prinzip eingreifen muss. Was war es denn dann? Hooking Call oder Tripping Call oder was auch immer sie dann gegeben haben. Gegen Barkov war es, meine ich, der wäre sonst alleine durch gewesen. Da war dann auch so nach dem Spiel ganz lustig, Paul Maurice war nicht ganz klar, ob er sich denn lieber ein Penalty Shot gewünscht hätte oder das Powerplay. Letzten Endes wird ihm das Resultat recht gewesen sein, denn es gab 2 Minuten für die New York Rangers, ein Powerplay für die Florida Panthers und nach 1:12 war Sam Reinhart, der Powerplay-Spezialist bei Florida, der mit seinem 8. Tor in den Playoffs den 3:2 Siegtreffer nach Verlängerung erzielt hat und dann auch für, glaube ich, sehr, sehr viel Erleichterung gesorgt hat bei den Panthers, denn wie gesagt, ein 1:3 Rückstand wäre schon sehr, sehr schwierig gewesen. Also, es ging zurück nach New York, stand 2:2. Und die Rangers wurden viel, viel kritisiert für ihre Leistungen in den letzten Spielen. Im Grunde muss man ja sagen, insgesamt in der Serie. Sie haben zwar 2:1 geführt, aber das war dann auch sehr, sehr viel Glück, sehr, sehr viel Abhängigkeit von Shesterkin. Und dementsprechend gab es da dann natürlich auch in den Medien in New York immer wieder dann die Punkte, dass gesagt wurde, naja, also man kann auf die Dauer nicht so gegen die Florida Panthers spielen. Da wirst du dann die Spiele auch verlieren, wenn du so auftrittst. Und die Rangers, die scheinen sich das auch zu Herzen genommen zu haben, denn sicherlich wird Peter Laviolette da auch so ein bisschen was ihnen mitgeteilt haben. Und das erste Drittel im Spiel Nummer 5, das war richtig, richtig gut von den New York Rangers. Sie haben besser gespielt, sie sind besser rausgekommen, sie haben sich bei den Torchancen 6 erarbeitet, nur 4 zugelassen. Das war schon eine wirkliche Verbesserung. Corsi-Wert war nicht ganz so, aber das ist dann immer auch ein bisschen zweitrangig, denke ich. Wenn man sich gute Torchancen erarbeitet, dann ist das auch ein gutes Drittel. Auch die Expected Goals, die haben für die New York Rangers gesprochen, relativ knapp, aber immerhin. Nur, sie haben kein Tor gemacht. Was so ein bisschen gegensätzlich zu dem war, was in den anderen Partien passiert ist, wo sie ja teilweise richtig dominiert wurden, aber trotzdem dann selber getroffen haben. Das war da nicht der Fall. Und dann begann der zweite Spielabschnitt und es gab nach 42 Sekunden eine Strafe gegen die Rangers, gegen Keandre Miller. Und man hat dann schon gedacht, okay, jetzt könnte es komplett in Richtung Florida kippen. Ja, aber die New York Rangers sind absolute Spezialisten, was Unterzahl betrifft. Chris Kreider im Zusammenspiel mit Mika Zibanejad, beide ja auch extrem kritisiert, muss man ja auch sagen, zu Recht, denn beide haben in der Serie nicht immer performt, nicht konstant performt. Da fehlt viel, viel von den Superstars der New York Rangers. Aber sie haben da gut zusammengespielt. Kreider mit dem Shorthander, sein dritter Shorthander in den Playoffs. Der sechste insgesamt für die New York Rangers. Ich glaube, NHL-Rekord sind 7 für ein Team in einer Playoff-Saison. Also den könnten sie einstellen bzw. brechen. Und die Führung und natürlich, klar, Madison Square Garden. Du nimmst die Zuschauer mit, du hast erste Drittel gut gespielt, jetzt zwar Unterzahl, aber du machst den Shorthander Momentum voll auf deiner Seite. Dann gab es doch auch die Gelegenheit für die Rangers, gab eine Strafe gegen Florida, aber da haben sie dann auch wieder nicht clever reagiert, denn Kyle Okposo war draußen. Dann gab es eine Szene, wo die Florida Panthers eine Chance hatten in Unterzahl. Mikola fährt in Shesterkin rein, bekommt dafür schon die Strafe angezeigt und dann sind die Rangers nicht clever genug, nicht kaltschnäuzig genug. Sie reagieren natürlich darauf, dass ihr Torhüter angegangen wird. Und in dem Fall ist es dann so, dass Erik Gustafsson auch eine Strafe bekommt. Wenn er die nicht gezogen hätte oder nicht genommen hätte, die Strafe, dann wäre es ein 5 gegen 3 gewesen, die Chance, das 2-0 zu machen und vielleicht eine kleine Vorentscheidung in der Partie. So ging es dann bei 4 gegen 3 weiter, haben sie nicht nutzen können, die Strafe. Oder war es 5 gegen 4, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall nur ein Spieler Überzahl für die Rangers, sie nutzen die Chance nicht und Florida kommt dann immer besser in die Partie und macht durch Gustav Forsling den verdienten Ausgleich und danach sah das Spiel im Grunde fast genauso aus wie die Partien vorher. Wir haben richtig viele Torchancen gehabt für die Florida Panthers, 9-3 im zweiten Drittel, 8-5 im letzten Drittel, 21-14 sind es dann insgesamt gewesen, trotz des guten Beginns der Rangers im ersten Spielabschnitt. Die Dominanz war nicht ganz so eindeutig wie in den anderen Spielen, wie in Spiel 3, wie in Spiel 4, das ist sicherlich richtig. Aber trotzdem waren diesmal dann auch die Florida Panthers relativ kaltschnäuzig. Anton Lundell, und da muss man ja auch sagen, Forsling ein Tor, Lundell ein Tor, also auch da haben die wieder Death Scoring bekommen. Nachher ein Empty Net Goal von Sam Bennett, wo man auch gesehen hat, wie wichtig es ist, Empty-Net-Goals wirklich auch zu schießen und die richtig zu vollenden, hat er da auch sehr, sehr gut gemacht. Er macht das Tor zum 3-1. Wichtig, denn die Rangers machen nachher nochmal durch wen? Na klar, durch Alexis Lafrenière den Anschlusstreffer zum 3-2. Da waren noch 50 Sekunden zu spielen, also am Ende nochmal viel, viel Spannung, ein bisschen hin und her. Aber die Florida Panthers gewinnen dieses Spiel 3-2, diesmal nicht nach Verlängerung, sondern nach regulärer Spielzeit und fahren mit einer 3-2 Serienführung zurück oder fliegen zurück in den Süden und nach Fort Lauderdale und haben jetzt die Chance, in Spiel Nummer 6 diese Serie dicht zu machen, zum zweiten Mal in Folge die Eastern Conference zu gewinnen und zum zweiten Mal in Folge ins Stanley Cup Finale einzuziehen. Und die New York Rangers, jetzt das allererste Mal wirklich extrem unter Druck. Ich habe es ja schon erwähnt, das war ja dann auch schon so, dass man nach Spiel Nummer 1 das erste Mal das Gefühl hatte, dass die Rangers unter Druck sind, dass sie da eben eine Situation haben, wo die Florida Panthers sie erstmal in Rückstand bringen. Das war ja in Runde 1 nicht der Fall, in Runde 2 auch mit der 3-0-Führung nicht. Da war es ja so dann, wo es quasi kippen konnte oder gerade am Kippen war die Serie gegen Carolina, da hat Chris Kreider sie dann gerettet, die Rangers. Und jetzt ist es wirklich so, wenn man wirklich alle 5 Partien zusammennimmt, ich will mal einmal gucken, hier den Gesamtwert, wenn man sich die Gesamtwerte anguckt, über die 5 Partien gesehen zwischen den Rangers und den Florida Panthers, da steht zum Beispiel bei den Torchancen 77-51 über 5 Partien für die Florida Panthers. Wenn ich jetzt mal gucke, haben wir hier irgendwo den Expected Goals Vorwert, genau. Die Florida Panthers haben einen Expected Goals Wert von 17,41, die New York Rangers von 13,08. So, das ist jetzt an sich nicht viel, es ist aber im Prinzip, wenn du jetzt 5 Partien nimmst, ist es fast ein Tor pro Partie, was die Florida Panthers sich dann mehr erspielen an Torchancen und dementsprechend da auch besser sind. Ich will einmal kurz schnell nochmal rüberspringen hier auf Moneypuck und bei den Goalies gucken, denn Shesterkin ist derjenige, der sie da am Leben hält. Genau, der ist im Moment bei 10,2 Goals saved above expected. Jetzt habe ich da leider keine Übersicht, was die einzelnen Partien betrifft, aber man kann sich natürlich denken, dass er da sehr, sehr viel eben den Rangers hilft. Bobrovsky ist bei 2,9. Das ist okay. Übrigens nochmal, um den Blick nochmal in die Western Conference zu machen. Jake Oettinger ist bei 8,4, bei plus 8,4. Dann kommt irgendwann Calvin Pickard mit plus 1,2. Und Stuart Skinner kommt mit minus 1,0. Finde ich eigentlich sogar noch relativ in Ordnung. Also nur ein Tor mehr kassiert, in dem Fall Skinner, als er statistisch hätte kassieren müssen. Aber ja, die New York Rangers jetzt eben unter Zugzwang, wenn sie nicht früh in die Sommerpause wollen, müssen sie Spiel 6 gewinnen. Ich habe vor der Serie gesagt, ich sehe Florida leicht vorne und dabei bleibe ich auch. Wie gesagt, die spielerischen Leistungen sind besser. Die Rangers sind aber auch in den letzten Jahren, auch durch Shesterkin, immer wieder ein Team gewesen, was solche Partien gewinnen konnte, was vielleicht auch Serien damit gewinnen kann. Und dementsprechend, die ist natürlich noch nicht durch die Nummer, aber sieht schon sehr, sehr gut aus für die Florida Panthers. Das war mein kleines Update zu den NHL Playoffs. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, bewertet ihn, teilt die Podcasts. Ihr könnt bei Steady mit unterstützen, ihr könnt über PayPal mit unterstützen. Bin ich sehr, sehr dankbar. Ihr habt eure Urlaubs-Challenge. Denkt dran, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, über Spotify einmal kurz reinhören, dann wird die Karte vollständiger und ich habe vielleicht irgendwann eine Weltkarte, wo alles so leicht rosa ist, das glaube ich, oder rot dann leuchtet und entsprechend die Länder markiert sind. Bisschen nerdig von mir, aber hoffe, ihr macht da mit und ja, ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.